NS und Hyperborea. Genau, das sind jetzt vielklingende Namen. Es wird sich, glaube ich, im Laufe der Zeit erklären, worum es da geht. So ein bisschen knüpft das an den Talk von Demos gestern an mit dem echt dezentralen Netz, weil sowas kann man nämlich so ein bisschen mit CDDNS bauen. Das ist so ein Werkzeugkasten dafür. Hoppla, jetzt wollte ich eigentlich das nächste Slide. Tja, geht das? Ja, genau. Deswegen habe ich den Erklärofund eingeladen, um uns mal so ein bisschen den Status Quo zu erklären. Wir haben ja quasi so das APA-Internet, wie wir das kennen. Da gibt's Facebook, Twitter und YouTube. Und dann haben wir so Freifunk. Das ist quasi so eine verlängerte, unterste Hierarchieebene. Also die Last Mile halt ein bisschen länger gemacht. Dann haben wir jetzt neuerdings irgendwie dieses Gluon, was quasi sowas ähnliches ist wie Freifunk, nur dass der Gateway zum APA-Internet liegt quasi innerhalb des APA-Internets, deswegen, aber wenn man die Größe des APA-Internets betrachtet, dann sind diese Dinge, das APA-Internet ist so ein haariges Monster, also das ist in der Mitte sehr gut verbunden und außen raus kommen dann nur so Äste, die sind untereinander nicht mehr verbunden, das ist also so haarig. Und man könnte jetzt glauben, Freifunk wäre so eine Art Schleim, der diese Haare jetzt wieder verklebt. Das wäre ja wünschenswert, meiner Meinung nach zumindest. In der Praxis ist es aber schwer umsetzbar, da die meisten Freifunk-Communities nicht miteinander verbunden sind und es ganz viele verschiedene Ansätze gibt. Und die kleinen Punkte, die ich jetzt hier hingemalt habe, das sind letztendlich irgendwie die Clients, die dann irgendwie über Wi-Fi oder sonst was verbunden sind. Und die können unter so ganz normalen Umständen aus den uns allen bekannten Problemen heraus ja so gar nicht direkt miteinander reden. Genau, also es gibt eben gemeinschaftlich verwaltete Netzwerke, aber die sind eben vor allem nur so ein verlängerter Arm, um eben den Benutzern zu erlauben, dass sie dann letztendlich doch wieder nur über Facebook, YouTube, Twitter oder wen auch immer kommunizieren können. Die sind untereinander oft nicht verbunden und es ist in vielen Fällen sogar so, dass unvorbereitete Benutzer, wenn die diese Community-Netzwerke nutzen, dann haben die manchmal weniger Freiheit als die Nutzer von kommerzieller Infrastruktur. Also sprich, die geben mehr ihrer Datenpreis, wenn sie nicht aufpassen und haben meistens keine Möglichkeit, zum Beispiel eingehende Verbindungen unaufgefordert entgegenzunehmen. Also sind eingeschränkter als jetzt jemand hinter einem Telekom-Zwangsrouter, wenn das blöd kommt so. Also das muss nicht so sein, aber die meisten Leute haben nicht die notwendige Ausbildung, um das anders zu machen. Genau, ich gehe jetzt mal zurück nach 1996, da gab es so ein ganz bekanntes Dokument, das war die Declaration of Freedom of the Cyberspace. Es lohnt sich, das im Detail mal durchzulesen, das war aber im Prinzip das Wehren der Cyberaktivisten zu dieser Zeit, die gesagt haben, oh, jetzt kommen die großen Regierungen und wollen alles regulieren und nach ihren Interessen strukturieren und das finden wir total doof und deswegen sind die blöd und wir verurteilen das. Und also vereinfacht dargestellt, es lohnt sich durchaus, sich das durchzulesen. Das ist zu dem Zeitpunkt total verständlich gewesen und die Realität, die wir dann im Anschluss erlebt haben, nach der Declaration of Freedom of the Cyberspace, sieht jetzt in etwa so aus. Das ist von XKCD, da bin ich Daniel sehr dankbar, dass er das für mich gefunden hat. Das heißt, wir haben zwar jetzt ist natürlich auch noch mit echten Regierungen zu tun, aber großteils einfach mit Großorganisationen, die die entsprechenden Ressourcen haben, das nach ihren Zwecken zu gestalten oder auch die entsprechende Lobby haben, das nach ihren Zwecken zu gestalten. Also würde ich jetzt mal sagen, die Declaration of Freedom of the Cyberspace has failed. Was einfach daran liegt, dass alle traditionellen Internetprotokolle brauchen hierarchische Verwaltungswerkzeuge, um administrative Gewalt zu delegieren. Also klar, logisch, Adressierung, DNS, man muss irgendwelche PKIs bauen. Alle Regierungen und Großorganisationen haben somit trotz dieser Unabhängigkeitserklärung 1996 immer noch die Möglichkeit, jetzt fast 20 Jahre später, uns da ihre Realität mit NAT und einem schrecklichen System, die wir eigentlich nicht benutzen wollen, aufzuzwängen. Selbstorganisierte Strukturen, die versuchen, dieses traditionelle Toolkit zu verwenden, scheitern normalerweise an der Komplexität des Gesamtstacks. Und ich leite daraus ab, dass die Selbstverwaltung des Cyberspaces mit den aktuellen Werkzeugen ist nicht gesetzlich oder durch irgendeine Verschwörung oder irgendeine Gewalt unterbunden, sondern es handelt sich um ein strukturelles Problem, weil einfach die Komplexität des gesamten Stacks so groß ist, dass das kein Mensch mehr in der Lebenszeit hinkriegt, das richtig zu konfigurieren. Genau, jetzt habe ich mir gedacht, machen wir mal das. Die Nerds verstehen es hoffentlich. Was ich meine ist, naja, das hat damals das Cyberspace gemeint. Das meinte halt wirklich das APA-Internet. Und wir waren die Bewohner damals. Und jetzt könnte man sich ja was anderes vorstellen, nämlich den Cypherspace. Ja, was soll denn das jetzt sein? Gehen wir nochmal durch, was war jetzt das im traditionellen Internet, was machen wir? Wir haben Zugangsregelungen, Adressierung, Autorisierung, Firewalls, Routing-Protokolle, Applikationsabsicherung, TLS und so Geschichten. Das heißt, die Verwaltung zieht sich, also allein von so einfachen Sachen wie wer redet mit wem, zieht sich die Verwaltung durch in eine Vielzahl von verschiedenen Ebenen und Protokollen. Das heißt, wenn man das jetzt ernst nimmt, dann müsste man sich jetzt hinsetzen und irgendwie mindestens mal 10 Jahre lang die O'Reilly Bookshelf durchlesen und sich alles über IPsec, BGP, Kerberos, TLS und so weiter beibringen. Genau, man wird dann damit enden, dass man mindestens 4 verschiedene PKI-Systeme betreibt und mindestens 2 verschiedene eigene Certification Authorities ins Leben gerufen hat, bis das dann soweit funktioniert. Und dann sitzt man immer noch alleine da. Das ist das größte Problem. Am Ende habe ich das dann alles gemacht und habe mir das alles durchgelesen und dann sitze ich da und denke, na ja, geil, jetzt können wir das machen. Ich habe hier irgendwie ein Routing-Protokoll, das spricht man im Core-Internet. Und dann gucke ich mich um, ob es da irgendwelche anderen Leute gibt, die das mit mir reden wollen. Es gibt ja so Verbundnetzwerke wie zum Beispiel DN42. Naja, und dann stelle ich fest, naja, die haben sich das auch durchgelesen, aber die sind da zu anderen Schlüssen gekommen. Das heißt, statt IPsec benutzen die halt ein TLS-basiertes VPN, die benutzen Babel statt BGP und die interessieren sich einen Scheiß für Kerberos. Und dann, haben wir ein Problem, nämlich einfach, dass die mögliche Konfigurationsvielfalt ist auch schon wieder so groß, dass natürlich, wenn 2 Menschen im Raum sind, hat man mindestens 4 verschiedene Meinungen, dann ist es sehr schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und dann tatsächlich eben dafür zu sorgen, dass wir Netze und Infrastrukturen schaffen können, die vernünftig miteinander verbunden sind. Deswegen läuft das Ganze bei mir jetzt unter der Überschrift Flattening the Stack. Also ich fahre da jetzt mal drüber und guck mal, wie man das flacher machen kann. Die Idee ist gar nicht so kompliziert. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir nehmen jetzt Public Keys oder den Hash eines Elliptic Curve Public Keys als IPv6-Suffix in einem besonderen Präfix. Das heißt, die Adresse, die ich benutze in dem Netz, leitet sich direkt aus dem Public Key ab. Das hat den großen Vorteil, dass es niemand braucht, der Adressen verwalten, weil so ein Schlüsselpaar kann sich ja jeder selber erzeugen. Und es ist im Ersten ziemlich klar, dass die Möglichkeit, sich als jemand anders auszugeben, also eine Adresse zu spoofen, würde bedeuten, entweder habe ich irgendwie den Private Key von dem bekommen und habe das System kompromittiert und den Schlüssel geklaut, oder ich habe die Kryptographie umgangen. Und ja gut, dann können wir einpacken, müssen wir uns einen neuen Krypto-Algorithmus suchen. Zusätzlich kann ich natürlich sagen, man kann so das mal durchziehen, dass man sagt, man hat so eine Art Better-than-Nothing End-to-End-Security, das einfach mal die Annahme macht und das postuliert, dass einfach alle Verbindungen innerhalb dieses besonderen IPv6-Präfix, den wir da besetzen dafür, da wird ein SISA 20 Session Key ausgehandelt und dann ist das schon mal better than nothing. Ich bin mir sicher, dass wir in der Sicherheit hinter CGDNS noch viele, viele Probleme finden werden. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch besser, als alles in the clear zu haben. Innerhalb von diesem FC00-Präfix hat dann quasi jeder Teilnehmende erstmal die Möglichkeit, damit alles zu machen, was man mit IP ebenso machen kann, also mit IPv6. Das bedeutet, man sitzt jetzt nicht hinter irgendeiner NAT oder hinter irgendeiner vom ISP kontrollierten Firewall, die man dann erstmal über UPnP schlimmstenfalls dazu bringen muss, dass sie überhaupt irgendwelche Verbindungen reinlässt. Man muss auch nicht jetzt irgendeinen Server irgendwo mieten, der dann in einem Rechenzentrum steht und dann die Verbindungen aller Clients wieder irgendwie zusammenlaufen lässt. Das skaliert nicht und kostet zudem Geld. Genau, man hat feste Adressen, wenn man das denn will. Man kann natürlich auch dynamische Adressen haben, indem man sich einfach ein neues Schlüsselpaar erzeugt. Da habe ich ein schönes Skript, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, will ich ja auch nicht, dass sich die Position meines Geräts innerhalb des Netzes dann die ganze Zeit so bestimmen lässt, dass man daraus meine Bewegungen wieder ableiten kann. Deswegen erzeuge ich halt immer neue Schlüsselpaare, wenn ich irgendwo bin. Genau, das Ganze sieht dann vorher-nachher-mäßig so aus. Plötzlich haben wir diese ganzen bestehenden Infrastrukturen, so wie eben Freifunk oder das APA-Internet oder so Sachen wie Gluon. Und dann kann man einfach sagen, wir haben jetzt so einen Werkzeugkasten, der es ermöglicht, dass Nutzer dieser Netzwerke sich miteinander peeren können und dann darüber wiederum den Cypherspace definieren. Also ein verbundenes, Ende-zu-Ende gesichertes Netzwerk, über das man dann erstmal alles machen kann, ohne mit der Komplexität und mit dem Problem des althergebrachten, hierarchisch verwalteten Netzwerks zu tun zu haben. Genau, darüber kann man halt alles machen. Also wie gesagt, TCP, UDP, also ich benutze das zum Beispiel auch ganz viel für so L2TP, Pseudowires, weil dann habe ich halt einfach ein Ethernet-Kabel per Drag-and-Drop da irgendwie mal quer durchs Netz gezogen. Das kann sehr praktisch sein, um zum Beispiel dann wiederum klassisches APA-IPv4-Internet zu benutzen. Aber dafür könnte ich zum Beispiel auch einen HTTP-Proxy oder ähnliches in CGDNS nutzen. Da gibt's auch offene. Genau, es ist natürlich sehr schön, um vor allem auch Peer-to-Peer-basierte Dienste zu betreiben, weil eben die Peer-to-Peer-basierten Dienste, wie eben das vorher genannte Tox oder auch Bitmessage oder Twister oder ganz klassisch BitTorrent, immer da einen unglaublichen Aufwand betreiben, damit sich die Nodes in diesem Peer-to-Peer-Dienst überhaupt gegenseitig erreichen können. Das heißt, man hat alle möglichen Firewall-Punching-Techniken, also mir fallen mindestens 5 ein, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es ist ja schön, dass wir das jetzt hoffentlich alles nicht mehr brauchen, beziehungsweise nur noch an einer einzigen Stelle, nämlich dort, wo der CGD-Route dafür sorgt, dass die Peerings funktionieren. Außerdem ist es so, dass dieser CGD-Route, das ist der Routing-Daemon, den man dafür benutzen kann, ist ziemlich leicht einzusetzen. Das heißt, es ist erstmal eine tatsächlich portable Software. Damit meine ich auch portabel über den Unix-Horizont hinaus. Das mag erschreckend klingen, ist aber so. Also sprich, ich kriege das tatsächlich auf Windows oder irgendwelchen Apple-Kisten installiert. Ich habe fertige Pakete und Paketierungen für alle gängigen Linux-Distributionen inklusive Android, was den Einstieg erstmal recht leicht macht. Es ist außerdem so, dass es keine großartigen Dependencies hat. Das benutzt NACL für die Krypto und libuv als Event Library. Und die sind aber statisch mit eingebaut und einfach als, Git-Sub Repository eingebunden, sodass da am Ende ein statisches Binary rausfällt, das momentan so 180 Kilobyte groß ist. Das heißt, das ist auch auf kleinen Embedded-Geräten wie so Freifunkroutern oder so kein großartiges Problem, das einzusetzen. Genau, es gibt dieses praktische Netzwerk Hyperborea. Hyperborea ist einfach nur ein und vermutlich das größte Netzwerk von CGDNS-Nutzern, die sich jetzt schon miteinander gepeert haben. Da gibt's diese fc00.org-Seite, aber leider war die gerade offline, als ich geguckt habe. Deswegen hat mir von archive.org so einen Screenshot gemacht. Da sieht man, dass das dann doch relativ groß ist und aber auch, dass das sehr transparent ist. Also CGDNS ist auf keinen Fall zu verwechseln mit einem Darknet, das jetzt irgendwelche in das Netzwerk eingebauten Maßnahmen unternimmt, um Identität von Nutzern oder deren Verbindung untereinander zu verschleiern. Ganz im Gegenteil. Es ist aber natürlich möglich, über so eine Infrastruktur, da wir sie denn nun erstmal haben, dann entsprechende Onion-Routing-Techniken oder meinetwegen I2P oder sonst irgendwas obendrauf zu nutzen. Denn wir haben ja jetzt endlich mal Ende-zu-Ende IP-Verbindung, was wir vorher nicht hatten. Also wie sind wir, ich hatte das ein paar Folien vorher hier, wie sind wir da hingekommen? Das lag ja großteils daran, dass wir mit IPv4 und NAT wenig Möglichkeiten hatten, tatsächlich uns direkt miteinander über das klassische Internet zu verbinden. Wir haben dazu immer irgendjemand Drittes gebraucht, der an einem großen, gut erreichbaren Ort quasi das Postamt gespielt hat und gesagt hat, ja, ich nehme jetzt mal deine Nachricht entgegen und die gebe ich dann den anderen, wenn er die da abholt. Und das lag vor allem einfach daran, dass eine direkte Verbindung zwischen zwei Nutzern des klassischen APA-Internets, so wie wir es am untersten Ende der Hierarchiekette, also als DSL oder 3G oder Freifunknutzer kennen, es nicht so einfach macht, dass Menschen sich da direkt drüber mit verbinden. Und deswegen sind wir in dieser Realität gelandet. Und wenn man das jetzt anders machen will, genau, dann kann man das natürlich erst ab dem Zeitpunkt richtig gut machen, wenn man sich eben nicht mehr um die Probleme und Fehler dieser hierarchischen Verwaltungsstrukturen kümmern muss. Natürlich gibt es auch viele Probleme, die nicht gelöst sind. Also es gibt auch in CGDNS keinen guten Lösungsansatz, wie man jetzt DNS zum Beispiel realisieren kann. Es gibt Leute, die betreiben da DNS-Server. Es gibt Leute, die betreiben so DHT-basierte Service-Discovery-Sachen, wie zum Beispiel Cutnode. Aber da hat sich noch nichts durchgesetzt oder es gibt da keine zentrale Lösung für. Genau, es gibt dafür so eine Luzi-Oberfläche für alle Freifunker, die schon mal so einen Router sich angeguckt haben, denen kommt jetzt die Oberfläche so ein bisschen vertraut vor. Das heißt, wir haben uns Mühe gegeben, dass das eigentlich sich relativ nett den Leuten darstellt, die bereits so Community-Netzwerke betreiben und ein Interesse vielleicht dran haben könnten, dass sie sich auch mit CTDNS peeren. Jetzt sieht man hier diese Liste mit den Peerings, da ganz oben ist der Sublab 2, der hängt da drüben und bietet offenes Peering an. Also für alle, die mitmachen wollen, die können sich jetzt gleich mal versuchen, mit Sublab 2 zu verbinden. Wie das genau geht, kommt später. Dann sieht man, der hat ein paar eingehende und ein paar ausgehende Verbindungen, die alle auf der aktuellsten Protokollversion basieren. Dann sieht man, naja, was haben die für Traffic gehabt und was ist die Latenz dahin, jetzt zu den direkten Nachbarn. Genau, dann habe ich eine relativ einfache Möglichkeit einzustellen, dass ich auf Ethernet-Interfaces, leider momentan nur auf Ethernet-Interfaces, das Ganze wäre natürlich auch über Link-Local-Multicast denkbar, sagen, dass der Beacons schickt und auch akzeptiert. Das bedeutet, dass ich ein authentifikationsfreies Peering auf einem Ethernet-Medium erlaube und einfach alle einlade, so wie das jetzt auch dieser Router im Sublab tut, sich ohne vorherige Absprache quasi anonym mit diesem Netzwerk zu verbinden. Und das auch gleich die Möglichkeit zur Anonymisierung in diesen Strukturen ist eben einfach offenes Peering an bestimmten geografischen Positionen dann anzubieten und dann kann ja jeder mit einem Cronjob sich da regelmäßig neue Keypairs erzeugen, genauso wie man halt normalerweise eine dynamische IPv4-Adresse respektive IPv6-Präfix haben würde. Man kann das auch gleichzeitig machen. Genau, wenn sich jetzt andere Leute mit mir peeren wollen, dann habe ich da so eine Tabelle, wo ich einfach nur Passwörter für jeden Peer hinzufüge, sowie dessen Public Key. Das mache ich so per Copy-Paste aus dem Messenger, also entweder über Tox oder über Pigeon OTR. Und dann kann der sich hinterher mit mir verbinden, eben auch über Ethernet oder über UDP, V4 oder V6. Das heißt, das Ganze kann sogar über alte OLSR, V1, IPv4, Freifunkinfrastrukturen funktionieren, ohne dass wir da jetzt irgendwas an diesen bestehenden Infrastrukturen updaten müssen. Das assimiliert das einfach, das wächst da außenrum. Genau, das Ganze kann man jetzt ausprobieren. Da gibt es ein Git-Repo, das hat ein eingebautes Build-System, das in Node.js geschrieben ist, nicht erschrecken. Das ist dann aber, gestaltet sich in der Praxis relativ einfach, weil man das einfach klont, da reingeht und sagt /do und dann fällt am Ende ein Binary raus, das sogar automatisierte Tests bereits überstanden hat. Das heißt, Teil des Build-Prozesses ist es, so Qualitätssicherungsmerkmale, Codequalität, Compiler-Warnungen und so weiter abzufangen, zu so einem Executive Summary zusammenzufassen und auch bereits ein kleines Testnetzwerk zu simulieren und da dann auch die Performance zu messen und zu gucken, ob das alles ordnungsgemäß funktioniert in dem Bild, den ich jetzt da habe. Genau, wir haben ja dieses Freifunknetz 012 Freifunk, das ist so eine Batman Advanced Wolke hier über Plagwitz. Genau, und da ist ein CGDNS-vernetzter Router drin, mit dem man sich frei peeren kann. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich total wenig über Krypto und die dahinterliegende Technologie geredet habe, außer vielleicht mal so am Rande zu erwähnen, dass das irgendwas mit elliptischen Kurven und SISA 20 zu tun hat. Das liegt auch daran, dass das von Caleb bereits wunderschön am 30C3 in dem Workshop, der dort stattgefunden hat, den man streamen kann, dargestellt worden ist. Und jeder Mensch mit technischem Interesse sei dazu angehalten, diesen Vortrag vom 30C3 sich zu suchen und anzugucken. Ich fand es eher interessant, mir eben zu überlegen, wie kann ich jetzt normalen Menschen mit dem Erklärofund beibringen, warum wollen wir überhaupt so eine dezentrale Infrastruktur, die gar keine zentrale Verwaltung mehr braucht oder eine zentrale Verwaltung sogar unmöglich macht. Genau, gibt's denn dazu Fragen, also auf der Ebene? Oder auch andere Fragen?
Also der große Vorteil gegenüber IPv6 einfach so, was ja auch jedem Menschen theoretisch eine nicht unbedingt feste Adresse geben würde, ist, dass man auch ein gewisses bisschen Krypto dabei hat.
Genau, man hat better than nothing Krypto dabei, sowie Authentifizierung als auch Transportsicherheit. Man hat eben eine statische Adresse und das Problem mit IPv6 einfach so ist ja so ein bisschen, IPv6 einfach so wird ja von den wenigsten ISPs tatsächlich richtig umgesetzt. Das heißt, im Normalfall habe ich entweder, wenn ich jetzt Dropbox benutze oder einen Windows-Client habe, dann habe ich so Teredo-Tunnels. Und da ist eben auch das Problem, das funktioniert dann für ausgehende Verbindungen prima, aber für eingehende nicht. Oder ich sitze hinter einem Kabel Deutschland oder Telekom Zwangsrouter, der dann auch dafür sorgt, dass die toll eingestellte Firewall, die ich auch nicht verändern kann, gar keine eingehenden Verbindungen erlaubt, sondern halt nur ausgehende. Das heißt, ich habe irgendwann aufgegeben, mir Hoffnung zu machen, dass das IPv6, so wie es von den Providern bereitgestellt wird, irgendwann tatsächlich brauchbar wird, um das für Peer-to-Peer-Dienste zum Beispiel vernünftig nutzen zu können. Da gibt's auch ein schönes Paper zu. Also das ursprüngliche White Paper dazu setzt eben genau an der Stelle an. So, wir brauchen uns keine Hoffnung machen. Also es ist halt so die grundsätzliche feudalistische Haltung. Die Bürger sind unzufrieden, dann gehen sie zum Hof des Königs und demonstrieren und hoffen, dass der König irgendwas ändert. Diese Strategie halte ich für nicht besonders weitbringend. Sondern der König, der kann da weiter in seinem Schlösslein leben. Das Problem ist, dass nur wir mit unseren Handeln und unserer Freiheit möglichst wenig von dem Handeln des Königs abhängig sein sollten. Das heißt, ich sage, Regierung sollte sich nicht... Dankeschön. Jetzt hinzugehen und zu sagen, Regierung soll am besten durch die Bundesnetzagentur regulieren, dass auch jeder wirklich einen vollwertigen dynamischen /56-Präfix und bei Bedarf per DHCPv6 auch noch einen statischen Präfix anfragen könnte, so wie das ja die Spec so im Idealfall vorsehen würde, ist auf jeden Fall ein langer Weg. Kann man natürlich machen, aber ich würde mich jetzt nicht davon abhängig machen wollen, was meinen Alltagsbetrieb und meine Alltagskommunikation angeht, während ich heute bereits sagen kann, dass mein Alltagsbetrieb und meine Alltagskommunikation über Hyperborea wunderbar funktionieren. In Hyperborea gibt's bereits viele öffentliche Dienste, also Java-Server, Seed-Nodes oder wie sagt man, Bootstrap-Nodes für verschiedene DHT-basierte Dienste, wie eben Bitcoin oder Tox. Oder auch klassisch BitTorrent-Tracker gibt's ein oder zwei, wo man sich so Linux-Distributions-CDs runterladen kann. Und genau, und für meinen Alltag im IPv4-Internet habe ich jetzt eben einen Tunnel-Endpunkt und betreibe da einfach L2TP und mache da so ein Ethernet-Pseudo-Wire drüber und dann kann ich ja da auch wieder ganz normal mir eine DHCP-V4-Adresse beziehen, wenn ich das will. Das ist auch so ein bisschen das, was ich in Zukunft für wichtig halten würde. Man bräuchte so einen Tunnel-Broker-Dienst, der das eben automatisiert, dass ich Zugang zu anderen Netzen, wie eben zum Beispiel zum ARPA-Internet, announcen kann oder auch abfragbar machen kann und dann sagen kann, ja, ich hab von meinem Connection-Limit, was Tunnels angeht, ist noch nicht erreicht. Ich würde noch anderen es erlauben, jetzt zum Beispiel auch meinen Exit ins ARPA-Net mitzunutzen. Es gibt auch schon Übergänge in zum Beispiel zu Tor, dass ich quasi über Hyperborea mich dann mit Tor verbinden kann, was auch gut sein kann, weil das natürlich sehr zensurresistent ist und auf jeden Fall wesentlich performanter ist als die bisherigen Workarounds, die das Tor-Protokoll in irgendeiner Weise verschleiern. Genau, ich kann darüber Voice-over-IP telefonieren, weil das eine relativ konstante Latenz hat. Man hat natürlich mehr Latenz wegen der Krypto, klar, irgendwie muss man das ja rechnen. Aber es ist relativ konstant, das heißt, ich lieg so im Vergleich zu normalem ARPANET meistens 20, 30 Millisekunden drüber, aber dafür habe ich die Möglichkeit, eine direkte Verbindung herzustellen, die möglichst wenig Umwege nimmt und das macht diese 20, 30 Millisekunden locker wieder wett, wenn es dann eben nicht mehr über einen zentralen Server auch der Medienpfad laufen muss. Genau, man kann das gerne ausprobieren. Ich habe da so ein, also ich würde jetzt vielleicht für Interessierte gerne so ein bisschen noch im Terminal zeigen, was man da für Tools hat. Das sollte aber vielleicht nicht unbedingt gestreamt werden. Dankeschön.
Schon am Terminal was zeigst. Ich habe das jetzt mal compiled und mich auf das 0.12 Freifunk verbunden, aber ich kriege jetzt keine Connect.
Genau, du musst gucken, du hast es compiled und du hast mit CGD Route GenConf die Config generiert und dann ist unten in der Config ist so eine Sektion für Ethernet Interfaces, die musst du einkommentieren. Und dein WLAN Interface dort eben, also da ist standardmäßig, dass der sich auf alle Interfaces bindet, das musst du genau, und dann kann er, es gibt einige Hosts im klassischen ARPANET, DNS, die einem als Antwort Adressen aus dem Hyperborea zurückwerfen. Das heißt, ich kann zum Beispiel H, also wie der Buchstabe H wie Heinrich, .meshwith.me kann man pingen. Das ist eine resolved eben über klassisches ARPA-DNS auf eine FC00-Adresse. Die sollte auf jeden Fall pingbar sein, hoffe ich mal. Kann ich gleich mal ausprobieren. Ich glaube, es reicht nur das Video. Genau, hier sind wir. Genau, das ist jetzt zum Beispiel ein anderer Node und die Mesh With Me-Seite vom Seattle Meshnet. Das Ganze wird tatsächlich von vielen Communities, in denen es vorher nicht so große Mesh-Aktivität gab, eingesetzt. Das heißt, wir haben jetzt in Boston und in Seattle zum Beispiel größere Mesh-Infrastrukturen, die gewachsen sind, in Toronto auch unter anderem. Genau, es gibt in Berlin bereits eine Meshnet-Initiative, die auch CDNS verwenden will und Peering nach Hyperborea ersucht. Genau, da hatten wir das Lied von vorhin, das ist nicht so schön hier. Genau, da sehen wir den Log. Kann man ein bisschen zugucken, wie der da routet. Und dann gibt's so Tools. Das halte ich jetzt mal an hier. Und sag mal, CDNS. Nee, es gibt diesen Dump Table. Zum Beispiel sehe ich meine Routing-Tabelle. Es basiert halt auf einer DHT. Und die hat immer Maximum 127 Einträge bei mir lokal plus meine direkten Nachbarn. Das heißt, jetzt sehe ich hier das ganz links. Das ist, bevor dieser lange Public Key da losgeht, die ersten Zahlen nach der Adresse, sind das Route Label. Das heißt, das ist die, es ist wie so ein Push-Pop-Stack, über den ich quasi rekonstruieren kann, auf welchem Weg habe ich einen Kontakt zu diesem Peer und wie komme ich dann demnach wieder zu dem zurück. Die sind nur lokal gültig und dadurch ist quasi auch jetzt, wenn ich einen als jemand in der Mitte zwischen in einer langen Kette drin hänge und Traffic weiterleite, sind mir unter Umständen die endgültigen Endpunkte des Traffics dann gar nicht mehr bekannt, sondern nur die, mit denen ich da halt als direkte Nachbarn zu tun hatte. Die Idee ist so ein bisschen, dass Nachbarn, die direktes Peering miteinander anstreben, sich grundsätzlich vertrauen müssen. Deswegen habe ich auch dieses schöne Lied am Anfang eingespielt. Was natürlich dazu führt, dass es eine super heiße Diskussion gibt, ob man jetzt offenes Peering erlaubt oder ob einmal auf irg nachgefragt bedeutet dann, ich kenne den oder nicht. Das genau, ist eben noch nicht so ganz klar. Es läuft aber offenbar darauf hinaus, dass offenes Peering, ob früher oder später, nicht vermeidbar sein wird, beziehungsweise wenn man das versucht, das zu verhindern, dann verhindert man das für ganz viele potenzielle Nutzerinnen, die das vielleicht gut finden würden, und man verhindert das vermutlich nicht für die richtig Bösen, die sich längst als Wolf im Schafspelz eingeschlichen haben. Genau, aber das ist eine ongoing Discussion. Dann kann man da so Trace Routes und sowas halt machen. Genau. Ich würde jetzt lieber sagen, wenn irgendjemand Bock hat, Peering zu machen oder wir mal so Voice-over-IP over CDNS ausprobieren wollen, dann machen wir das jetzt, weil da ist die Lernkurve hoch. Wie sieht's aus? Genau, ich würde mich dann wieder hintersetzen und da kann man ja dann vorbeikommen. Peering ist möglich. Bitte? Ich dachte hier, aber geht doch dort.
Kannst du einmal kurz das initiale geht und ausgecheckt, ist compiled, hochfeuern zeigen? Ich habe jetzt zwar mein WLAN-Interface halt angebunden, aber...
Gut, ja, mach mal doch.
Sollte man eine IPv6-Adresse und IPv6-R sehen und so weiter und so?
Ich mach das einfach mal. Ja. Oh Gott. Ja, sieht gut aus. Na, ob das was wird hier, naja. Ja, nee, ich will es ja so machen, dass es danach jeder nachvollziehen kann. Es wird jetzt auch nicht Jahrhunderte dauern, hoffe ich. Ist schon ganz okay, also dafür, dass das Problem ist so ein bisschen da, dass im User-Space läuft, haben wir natürlich dasselbe Problem, wie Batman Advanced auch anfangs hatte und jetzt nicht mehr hat, dass ein Kernel-Modul ist. dass wir den Nachteil haben, dass aller Traffic kommt erstmal irgendwo auf ein Netzwerkinterface im Kernel rein, wird dann memcopied, landet in dem User Space Daemon, wird dann dort weiter verarbeitet, wird dann wieder an das Tunnel-Interface vom Kernel geschickt und fällt dann da wieder in den Userland rein. Das heißt, für ganz gewöhnlichen lokal ausgehenden oder terminierten Traffic haben wir halt irgendwie mindestens mal viermal Memcopy, was ein bisschen traurig ist. Das könnte man jetzt beheben, indem man den Weg geht, den eben auch Batman Advance gegangen ist und das als Linux-Kernel-Modul baut. Wird aber momentan zwar in Betracht gezogen, aber noch nicht so komplett angestrebt, weil halt Portierbarkeit als höheres Goal über Performance steht in unserer Agenda oder so. Genau, wir nähern uns dem Ende, hoffentlich. Genau, vielleicht zur Performance noch ein paar Worte irgendwie. Ich habe das natürlich auf so Plaste-Routern ausprobiert und es da mal deployed irgendwie. Man kann davon ausgehen, dass auf so einem Plaste-Router so ungefähr, je nach CPU-Core, der da drin ist, ob das jetzt irgendein total veralteter MIPS 32R2 ist oder irgendwas Schöneres wie so ein MIPS 74KC oder vielleicht sogar ein ARM Cortex oder sowas. So in der Wildnis sehe ich, dass so die richtig alten, richtig kruckeligen MIPS 32R2, da gehen so 8 bis 9 Mbit durch, die der Node tatsächlich terminiert. Also nicht switched Traffic, den der weiterleitet. Da haben wir inzwischen Raten von so 12.000 bis 15.000 Pakete pro Sekunde, die forwardet werden. Also das ist durchaus im Fast Ethernet-Bereich, sag ich jetzt mal. Ah, ist soweit. Schön. Genau. Das heißt, jetzt mache ich hier diesen dort. Und dann baut er das. Eben mit der Event-Bibliothek und NACL. Wir benutzen einen Fork von NACL, weil NACL keine Optimierung für die typischen Embedded-Umgebungen hatte. Das heißt, Caleb hat sich hingesetzt und hat mal eben SISA 20 für MIPS-Assembler und ARMv5 implementiert, damit das eben auch auf kleinen Routern noch einigermaßen performant funktioniert. Genau, und jetzt sieht man hier so ein bisschen diese Qualitätssicherungsgeschichte, die ich erwähnt hatte. Wo man eben sieht, oh, Code-Style und hier die Test-Cases, die schon durchgelaufen sind. Und jetzt kann ich hier sagen, ctd-route-gen-conf. Oh Gott. Und dann fällt da eine Beispielkonfiguration raus, die bereits mit, also die Keys hier sind nicht exemplarisch, sondern das sind tatsächlich jetzt gerade aus Zufallszahlen erzeugte Keys, die ich jetzt benutzen kann und eben eine Adresse. Und da könnte ich jetzt diese Passwörter, die da so exemplarisch drinstehen, könnte ich eben benutzen, um die direkt irgendjemand zu geben, der sich dann mit mir peeren kann. Dann hat das so ein Admin-Interface, das man eben benutzen kann, um so Runtime-Informationen dann abzufragen. Da gibt's auch ein Passwort für das. Dann kann man das so mit lokalen, wie ich eben gerade die Routing-Tabelle gedumpt habe oder sowas, so Tools halt benutzen. Genau, dann bindet sich das eben an einen IPv4 und einen IPv6 UDP-Socket. Und jetzt sieht man hier vor dem Ethernet-Interface ist das kommentiert. Diesen Kommentar machen wir mal raus. Damit das einfach reinkommentiert ist, der geht hier von dem eine Zeile über ETH-Interface bis da eine Zeile unter der Klammer. Wenn das einkommentiert ist und wir das dann einfach starten, also ich könnte jetzt hier erstmal sagen, genconf, so cgdroute.conf, schmeißt die nicht in euren Bildschirm rein, so wie ich das jetzt gerade mache, sondern schmeißt die irgendwie nach etc und gebt der cgdroute.conf irgendwie die richtigen Zugriffsrechte. Da sind eure Private Keys drin, das ist vielleicht wichtig, das zu erwähnen. Was auch so ein bisschen ein grundsätzliches Problem ist, weil es in den meisten Embedded-Betriebssystemen irgendwie keine guten Möglichkeiten gibt, Private Keys einigermaßen sinnvoll und sicher zu speichern. Heißt, was ist das jetzt? Ach, tja. Da sagt er will sich jetzt nicht starten, weil ich benutze das ja gerade schon, es läuft ja schon. Aber prinzipiell geht das eben genau so. Ich habe hier ein Interface, das hier TAN-CTDNS heißt, das ist die Adresse, auf der ich jetzt pingbar bin. Und ich kann auch mal zeigen, dass ich zum Beispiel hier den Sublab 2, habe ich mir so in die etc-host reingeschrieben, dass ich den einigermaßen reliable pingen kann. wenn ich eben hier im Plagwitz bin. Du musst den als Root starten, damit er eben das Tun-Interface-Setup machen kann. Das ist ein Problem. Allerdings haben wir das so gelöst, dass wir quasi so ein, das Ganze teilt sich dann auf in so einen Angel-Prozess, heißt der, der sich eben wirklich auch um nichts anderes kümmert, außer Tunnel-Interface einstellen, Adressen einstellen, MTU einstellen, gute Nacht sagen. Und der Rest, die eigentliche Routing-Core, wird dann mit SecComp, also weiß jeder, was SecComp ist so ein bisschen? SecComp ist eine Art Firewall für System-Calls. Das heißt, also System-Calls sind die Aufrufe vom User Space von der Software, die ich als Benutzer verwende, hin zu meinem Betriebssystemkern. Und jetzt kann man ja ähnlich wie bei einer Firewall halt so Tabellen machen, in die man so reinschreibt, das darf der. Der darf die Datei aufmachen, der darf von dem Socket lesen. Das ist so ein Policy Framework letztendlich, muss man sich vorstellen. Nur eben so, dass quasi die Anwendung die Möglichkeit zur Selbstdegradierung hat. Das heißt, ich kann sagen, hallo, lieber Linux-Kernel, kannst du SecComp? Wenn ja, dann nimm mir doch mal bitte jetzt diese und diese und diese Rechte unwiderruflich weg. Und dann kriegt die nie wieder als laufender Prozess. Das heißt, was der macht, der startet den. Der Engel kümmert sich drum, dass die Sachen, die man halt wirklich nur als Root quasi kann, Toninterface, Adressen einstellen, MTU einstellen und so Kram, erledigt werden. Und daraufhin degradiert er sich dann selber auf genau die Syscalls, die er dann eben noch braucht, um von dem bereits geöffneten File-Handler zu dem Toninterface dann den Traffic zu managen und eben die Peerings machen zu können, also Netzwerksocket aufmachen zu können, aber zum Beispiel gar keine Dateien mehr weiter öffnen kann auf dem lokalen System und auch sonst keine Syscalls machen kann. Die Liste der Syscalls, die da erlaubt ist, ist Teil von dem Quellcode und recht übersichtlich. Das kann man eigentlich auch an einem Nachmittag verstehen, wenn man so ein bisschen Unix versteht. Genau, also wenn du den CTD-Route startest und ihn die Config per Pipe reinsetzt, hier so, dann solltest du auf jeden Fall danach sehen, dass du irgendein Tun-Interface hast, das irgendwie eine IPv6-Adresse hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du vielleicht IPv6-Kernel-Modul gar nicht geladen, dann geht's natürlich nicht. Hä? Ja, es heißt anders, das kann sein, genau, das kann man auch einstellen. Genau, jetzt kannst du die lange Adresse von dem Sublib 2 abschreiben. Oder hier meine Adresse dort oben steht ja auch in dem if-config-output. Jetzt kann ich mal gucken, dass ich mal zum Beispiel Linphone starte. Genau, jetzt könntest du mich quasi schon über Hyperborea direkt zip peer-to-peer-mäßig anrufen, wenn meine Firewall das erlaubt. Das ist natürlich auch so, damit rechnet ja niemand. Jetzt bist du da toll gepeert, dann musst du natürlich ein bisschen aufpassen, weil plötzlich erlaubst du ja, also du sitzt ja dann nicht mehr hinter einer NAT, die dich bisher auch geschützt hat davor, dass so lokale Dienste wie so Telnet oder Samba irgendwie dann so publicly exposed sind. Das heißt, es bietet sich an und das ist in der Standardkonfiguration, wenn man das jetzt auf OpenWrt drauf macht, läuft das auch so ein bisschen automatisiert, dass der deine Firewall-Zone für CTDNS anlegt und erstmal alles verbietet. Lokal mache ich das jetzt mit Shorwall, was ich halt als Firewall so benutzt, aber kann man sich ja auch mit UFW machen oder so. Oder nackten IP-Tables, genau, klar. Für die hartgesottenen dann NF-Tables und so, genau. Direkt von Hand Netlink-Pakete. Ja, richtig, weil der Sublib 2 hat Peering nach ganz Hyperborea. Also wenn du Sublib 2 pingen kannst, müsstest du kurze Zeit darauf, bis den h.meshwithme auch pingen können. Aber ohne das initial gemacht zu haben, nicht? Was, ohne was initial gemacht zu haben? Das sollte sofort funktionieren, klar. Ich weiß nicht, ob h.meshwithme gerade verfügbar ist. Doch, sieht aber ganz gut aus. Dann kannst du eben gucken, dass du die Routing-Tabelle dumpst mit diesem, da ist im CTDNS-Verzeichnis drin, sind diese Tools. Aber das geht erst, wenn du das Passwort für das Admin-Interface musst du in deinem Home von dem User zugänglich machen, weil das willst du ja nicht als Root machen, jetzt da irgendwelche Python-Tools verwenden, sondern das willst du delegieren. Also ähnlich wie das mit X zum Beispiel auch läuft, hast du halt einfach dann einen so einen kleines Keyfile, wo eben nur der entsprechende User drauf zugreifen kann. Genau, wir haben ja auch noch von UFO gerade einen Link bekommen, was man auch schön machen kann. Es gibt eine Webcam, die UFO hier über Freifunk verfügbar gemacht hat. Ich auch mal schnell public machen hier. Oder nehmen wir doch einen unauffälligen Browser. Ich traue dem Private Mode nicht. Na, wo bleibt er? Ach, hier ist er schon. Ach so, ja gut, dann muss man natürlich sagen, dass hier UFO das natürlich nicht als... Der resolved natürlich nicht bei mir jetzt, weil ich halt nicht, genau, also, das ist ein bisschen blöd. Na gut, ich würde erstmal zuklappen.